Ich freue mich, mit euch zusammen weiter im Markus-Evangelium unterwegs zu sein, Jesus zu begleiten. Und Jesus, wir brauchen dich heute Morgen. Du musst unser Herz aufmachen. Wir erwarten, dass du zu uns sprichst, unsere Herzen veränderst, Jesus. Danke, dass du da bist. Inzwischen kommen da, wo Jesus ist, viele Menschen hin. So viele, dass Jesus hier sogar so eine Art Seebühne bauen muss und so ein paar Meter vom Ufer weggeht, weil die Leute, die kommen hin, die wollen ihn anlangen. Warum? Weil überall da, wo Jesus gewesen war, ja, wunderbare Dinge passiert sind. Da haben Menschen erlebt, dass sie geheilt worden sind, befreit worden sind von dämonischen Bindungen, dass ihr Leben wieder auf einen festen Grund gestellt worden ist. Und das hat sich rumgesprochen. Ne? Wenn du ein Problem hast, dann musst du dahin gehen, da ist jemand, der dir helfen kann. Und so kommen ganz viele Menschen dahin, um Jesus zuzuhören. Und er lehrt sie, lesen wir im Bibeltext, die Menschen, und er lehrt sie in Gleichnissen. Er gebrauchte dazu Gleichnisse. Und wir haben das Gleichnis gehört, das ist ja ein sehr bekannter Text, das Gleichnis vom vierfältigen Ackerboden. Und das macht ja auch sehr einfach. Jesus erklärt ja auch gleich das Gleichnis, und eigentlich könnte ich ja jetzt Amen sagen und wieder gehen, denn es ist ja eigentlich alles gesagt. Und ihr habt die Bedeutung ja gerade vom Michi gehört. Aber worum geht es Jesus in diesem Gleichnis? Und worum geht es in diesem ganzen Text? Ich möchte mit uns zusammen diesen Text anschauen in drei Punkten. Die erste Frage, die wir miteinander anschauen wollen, ist: Warum gebraucht Jesus Gleichnisse? Der zweite Punkt ist die Kraft von Gottes Wort. Und wie setzt Gottes Wort diese Kraft frei, soll der dritte Punkt sein. Warum gebraucht Jesus Gleichnisse? Zunächst mal liegt es ja auf der Hand. Was sind Gleichnisse? Gleichnisse sind so Geschichten, die direkt der Lebenswelt der Menschen entnommen sind, aussäen. Wenn man so heute super klar, wie das so ist mit dem Aussäen, wenn man so ein Feld bestellt hat und dann sät man aus. Das war voll der Alltag für die Leute. Und sie konnten diesen ersten Abschnitt, in dem Jesus vom Sämann und der Saat und den verschiedenen Untergründen, auf die das Korn fällt, das konnten die 100% nachvollziehen. Da musste keiner was erklären. Das war so super logisch. Klar, das Korn kann nicht aufgehen, wenn es da auf den Weg fällt. Oder es wird erstickt, wenn es unter die Dornen fällt. Das war ihre Erlebenswelt und haben die alle genickt wahrscheinlich, ne? Ganz klar. Aber es ist auch richtig, dass Jesus ja etwas anderes damit ausdrücken wollte. Eine geistliche Bedeutung ist entscheidend. Und wenn Jesus jetzt also Gleichnisse, dieses und auch andere, steht ja hier auch im Plural, ne? Er gebrauchte für seine Lehre Gleichnisse, gebraucht hat, dann gehen wir doch davon aus, dass er diese Gleichnisse gebraucht hat, damit die Leute das besser verstehen können, damit sie es die Eigenheiten des Charakteristischen im Reich Gottes, vom Wort Gottes, vom Evangelium besser verstehen können. Und da ist es doch absolut irritierend. Und die erste Stelle, über die hier jeder gestolpert sein dürfte heute Morgen, der Vers 11 und Vers 12, in dem wir lesen, da sagt er zu ihnen, zu seinen Jüngern: Euch ist es von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen. Den Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen verkündet. Denn mögen sie auch sehen, sie sollen nichts erkennen. Mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Hey, das ist doch voll der Hammer, was da steht. Das würde jetzt mal jeden Leser erstmal richtig schockieren. Also mich hat es schockiert. Ist jetzt da Gott unterwegs und macht so ein absichtliches Verwirrspiel oder Versteckspiel? Will er denn gar nicht, dass die Menschen umkehren und zum Glauben kommen? Könnte man denken, wenn man nur diesen Vers liest. Aber ein Blick in die Bibel zeigt uns, dass Gottes Mindset ganz anders ist, dass seine Grundhaltung uns gegenüber ganz anders ist. Wenn wir zwei Bibelverse nur mal, aber das sind gar nicht mal alle, es gibt noch viele andere, aufschlagen in 1. Timotheus 2, Vers 4 und Hesekiel 33, Vers 11. Dort steht, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Oder so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, spricht er zu Israel, aber wir können es auch auf seine Haltung übertragen, allen Menschen gegenüber. Ich freue mich nicht über den Tod eines gottlosen Menschen, sondern ich freue mich vielmehr, wenn er sein Verhalten ändert und am Leben bleibt. Kehrt um und ändert euer Verhalten. Und die ganze Bibel, auch das Neue Testament, ist voll von dem Aufruf, kehrt um, ändert euer Verhalten. Hört auf mich, folgt mir nach, kehrt um, lasst euch neues Leben schenken. Das ist die Grundbotschaft des Evangeliums. Da steigen wir nachher gleich noch tiefer ein. Warum also jetzt hier dieses mit den Gleichnissen? Wir lesen, als Jesus mit seinen Jüngern zusammen ist und sie ihn fragen, dass er die Menschen quasi hier in zwei Gruppen einteilt. Er sagt euch und er sagt die Außenstehenden. Es gibt also euch und die Außenstehenden. Wie unterscheiden sich denn diese beiden Gruppen? Die Außenstehenden sind Menschen, die Jesus ein gewisses Interesse an Jesus haben, vielleicht kurzfristig fasziniert sind oder ihm sogar ablehnend gegenüberstehen. Tatsache ist, dass sie nicht nachfragen. Sie hören dieses Gleichnis, aber sie fragen nicht. Sie suchen nicht nach einem tieferen Verständnis und es hat keine Auswirkung auf ihr Leben. Insofern bleibt das Gleichnis für sie auch unverständlich, außer dieser ersten Ebene der praktischen landwirtschaftlichen Ebene. Aber die geistliche Ebene bleibt ihnen verschlossen. Die andere Gruppe, und wir sehen ja hier in dem Text, dass auch die Jünger, also die Menschen, nicht nur die 12 Apostel, sondern auch andere, die bei Jesus dabei waren, sind hier aufgezählt, die Menschen, die sich zu ihm gehalten haben, auch die haben das Gleichnis nicht verstanden. Okay, sie haben ja gefragt, was bedeutet das denn? Ne? Also es ist nicht so, dass die jetzt hier voll die Checker waren, ne? Und gesagt haben, alles klar, wir sind ja die Jünger, wir haben ja Jesus gleich verstanden. Nein, die haben Jesus auch nicht verstanden. Aber wie unterscheiden sie sich? Sie sind in der Nähe Jesu und sie fragen Jesus. Sie suchen in der Tiefe nach dieser Bedeutung und sie nehmen seine Worte an. Und ich denke, dass die Gleichnisse von Jesus wie so eine Art Filter eingesetzt werden. Er sagt den Menschen die Charakteristika, das Wesen von Gottes Reich, vom Evangelium. Und die Gleichnisse wirken gleichsam wie ein Filter für Menschen, die Jesus und die Wahrheit über ihn annehmen oder ablehnen. Annahme oder ablehnen. Ich sage euch nochmal ein voll krasses Beispiel aus dem Johannesevangelium. Da sagt Jesus dann in Johannes 6, Vers 53, Dinge, die gehen echt den Leuten ganz, ganz schlecht runter. Er sagt zum Beispiel, Ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Und so weiter und so weiter. Und dann lesen wir weiter unten. Empört sagten die Zuhörer, nein, empört sagten viele seiner Jünger. Was der da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Ey Leute, das waren nicht mal irgendwelche Kritiker von Jesus, sondern das waren am Schluss sogar noch Leute, die in seiner Umgebung ihm nachgefolgt waren. Bis dahin. Und dann sagt er sowas und dann wenden sie sich ab. Aber es gibt auch welche, die da bleiben. Ne? Es gibt auch welche, die da bleiben. Und Jesus fragt die, die da bleiben, wollt ihr etwa auch weggehen? Und dann kommt dieses bekannte Wort von Petrus, der sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Nicht, dass Petrus hier verstanden hätte, was Jesus im engsten Sinne meint. Vielleicht ein ganz klein bisschen davon, ja. Aber es war für ihn genauso ein hartes Wort. mit dem Essen und Trinken. Aber er sagt, wo sollen wir denn hingehen? Wir glauben, dass du der bist, der du sagst, der von Gott gesandt ist. Unser einziger Ort, wo Leben, wo lebendiges Wasser kommt. Und das, diese Gleichnisse, diese harten Reden von Jesus, diese schwer verständlichen Dinge, sind wie ein Filter. Wenn du grundsätzlich bereit bist, Jesus zuzuhören, Jesus anzunehmen, ihn zu fragen, was bedeutet das? Was willst du mir denn durch dieses schwierige Wort sagen? Dann erschließt sich das für dich. Bist du aber eher jemand, der sagt, ja, also mit Jesus kann ich nicht viel anfangen, dann bleiben auch diese Beispielgeschichten für dich unverständlich. Es ist schön, dass die Bibel uns sagt, dass es auch für die Gruppe dieser vielen, die am See stehen und sich vielleicht kopfschüttelnd abwenden, nachdem sie das Landwirtschaftsbeispiel gehört haben, dass es auch für die eine Möglichkeit gibt, tiefer an Jesus ranzukommen. Sie könnten zu ihm hingehen und ihn fragen, so wie es die Jünger machen. Und für Menschen heute ist es genauso. Vielleicht kannst du die Geschichte erzählen, dass du jemand gewesen bist, der Gott abgelehnt hat, der Jesus abgelehnt hat. Und dann irgendwann hat Gott dir das geschenkt, dass du ins Nachdenken gekommen bist, ins Fragen über, wer ist Jesus? Und irgendwann hat Gott dir die Gnade geschenkt, diesem Jesus zu beginnen zu vertrauen. Ich glaube, dass du der bist, der mir neues Leben geben kann. Und dann kannst du ganz bestimmt heute erzählen, dass vieles für dich auf diesem Weg dann klarer geworden ist, als es am Anfang war. Jesus sagt am Anfang und am Ende der Predigt zu der großen Menschenmenge, hört zu. Wer Ohren hat und hören kann, der höre, sagt er am Schluss. Und das, was er mit dem Rätselhaften, mit diesem Nicht-Hören und doch Nicht-Hören meint, das ist ein Zitat aus Jesaja, wo Gott durch den Propheten Jesaja zum Volk spricht, ich offenbare euch eigentlich alles, aber letztendlich, ihr werdet das nicht hören, ihr wollt das auch gar nicht hören. Eure Ohren sind dicht, eure Herzen sind verstockt und ich lasse auch jetzt zu, dass es so bleibt. Und das hat Jesus im Kopf, das können wir an der Parallelstelle in Matthäus 13, Vers 14 und 15 sehen, das ist die gleiche Situation, nur vom anderen Evangelisten beschrieben und da konkretisiert Jesus das auch noch und sagt, an ihnen erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas, an dieser Menschenmenge, die gar nicht nach. Hört nur zu, ihr versteht doch nichts. Seht hin, ihr werdet trotzdem nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, ihre Ohren hören schwer, ihre Augen sind zu. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören und mit ihrem Herzen nichts verstehen. Sie wollen nicht umkehren, dass ich sie heile. Das Gleichnis spricht von diesen unterschiedlichen Bodenqualitäten. Und diese unterschiedlichen Bodenqualitäten sind unsere Herzen. Es gibt vier Zustände, vier Bodenqualitäten, auf die dieses Saatkorn fallen kann. Das Korn ist das Wort Gottes, das Evangelium. Es kann ein festgetrampelter Weg sein. Menschen hören etwas von Jesus, das ganze Evangelium, aber sie verstehen es nicht, sie beachten es nicht, es berührt sie gar nicht. Vielleicht nehmen sie sogar richtig Anstoß daran, es ärgert sie. Was? Ich? Soll ein Sünder sein, ein Mensch, der Rettung braucht? Brauche ich gar nicht. Ich fühle mich eigentlich ziemlich wohl in meinem Leben. Brauche Gott nicht, brauche Jesus nicht. Und obwohl jetzt diese Information vom Evangelium an sie rangetragen worden ist, sage ich es mal, ne? Kommt es überhaupt gar nirgendwo an. Und damit es auch nicht morgen und übermorgen und überübermorgen passieren kann, ist tatsächlich auch der Widersacher, der Teufel da und nimmt es auch gleich wieder weg. Also die Information von Jesus, die ist dann gleich wieder weg. Ne? Und die Menschen leben so weiter, das ist bitter, der festgetrampelte Weg. Der zweite Boden, Untergrund ist felsig. Also da wächst so ein bisschen was an. Ne? Die Menschen hören das Evangelium und es entsteht so eine Anfangsfreude, weil es wirklich eine freudemachende Botschaft ist. Und die sagen, ja, da habe ich drauf gewartet. Sowas habe ich mir eigentlich gewünscht. Und da wächst kurz was auf. Das macht ganz kurz ein kurzes Wachstum, aber es können sich einfach auf diesem Untergrund keine Wurzeln bilden. Und Jesus erklärt es und sagt, das sind Menschen, da hat das Evangelium einen Platz, solange alles cool ist, solange alles rosarot ist, solange alles einfach ist, solange es keinen Widerstand gibt, solange Glaube nichts kostet. Es ist gut, dann macht es Spaß und es gibt mir was. Aber wenn der Preis hoch wird, dann war es das. Und ich warne uns alle mal, ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass es auch hier in unserem Land schwerer werden wird, zu Jesus zu stehen. Also mehr kosten wird, versteht ihr? Und da werden manche Leute sagen, der Preis ist mir zu hoch. Das dritte sind diese Dornen, und das halte ich, würde ich mal sagen, für das Gefährlichste. Das sind also Menschen, also ein Herzensuntergrund, in dem das Evangelium ankommt. Es geht sogar relativ tief. Es fängt an, zu Wurzeln zu schlagen, aber es geht nicht tiefer als andere Dinge, nämlich Sorgen oder so das Streben nach Reichtum, Vergnügung oder andere Lebensziele, das, wonach wir streben, was uns andere Leute vormachen, was wichtig ist. Und es ist die Grundfrage, wer oder was regiert in meinem Leben, in meinem Herzen? Wer oder was regiert wirklich? Ist es Jesus oder bin ich das? Und letztendlich sind das Menschen, wo dann doch mein Ego regiert. Ich bin danach doch dran. Jesus ist auch mit dabei, aber nicht wirklich der Entscheider. Nicht wirklich der Entscheider. Das ist die gefährlichste Gruppe, würde ich mal sagen, von diesen unterschiedlichen Bodenuntergründen. Denn das sind ja Menschen, die sind scheinbar mittendrin, die sind fromm und gläubig. Und es entsteht aber, sagt Jesus, keine Frucht. Es entsteht keine Frucht. Ne? Glauben, aber es entsteht keine Frucht. Und dann gibt es eben die gute Erde, die Jesus da so beschreibt, wo ein guter Untergrund ist, eine tiefe Wurzel. Und dann passiert es, dass das Wort Gottes, das Evangelium, auch Frucht bringt. So, jetzt könnte man einfach mal sagen, von vier Untergründen, dreimal beginnt ja da was zu wachsen. Und einmal gar nicht, ne? 3:1, ist doch nicht so schlecht für das Jesus-Team. Aber nach einer kurzen Zeit sehen wir es von den dreien, zwei auch abgestorben und dann steht es nur noch 1:3. Das ist jetzt etwas frustrierend, wenn man es mal so fußballerisch sieht. Ne? 1:3. Aber ganz am Ende, sagt Jesus, entsteht aus diesem einen Korn eine wunderbare Frucht, 30, 60, 100-fach und dann steht es 100:3. Okay, da wollen wir ein bisschen mehr hinschauen. Ich würde mal sagen, ganz spontan verstehen alle das so, dass es sich hier um vier verschiedene Sorten von Menschen handelt. Ne? Also vier verschiedene Sorten von Menschen, die so einen unterschiedlichen Herzensboden haben. Aber wir könnten auch denken oder überlegen, ob nicht in unserem Herzen auch diese vier verschiedenen Böden vorkommen können. In unterschiedlichen Lebensphasen oder in unterschiedlichen Bereichen, dass wir so einen Bereich unseres Lebens Jesus vorenthalten und der ist dann ziemlich felsig. Da kann dann das Wort Gottes gar nicht so eindringen. Da verändert das Wort Gottes uns nicht und dann kann da auch keine Frucht entstehen. Das ist mal ein Gedankenwert, ne? Dass wir nicht nur so Schubladen aufmachen und sagen, hurra, ich bin ja in der gute Bodenschublade und die anderen Böden gehen mich nichts an. Also, Jesus sagt hier, mein Wort, das Evangelium vom Reich Gottes, ist eine Saat, die dein Leben verändern wird. Mach dein Herz weit, öffne es für das Evangelium, die gute Botschaft. Mein Wort ist lebendig und kraftvoll. Und das wollen wir uns in einem zweiten Punkt anschauen, die Kraft von Gottes Wort. Gottes Wort ist unendlich kraftvoll. Vorhin wurde gebetet, dass Jesus für uns unfassbar ist. Also wir können Jesus nicht begreifen, erfassen, diese unendliche Größe. Und genauso ist es mit Gottes Wort, mit Gottes schöpferischem Wort. Wenn wir in Anfang der Bibel schauen, Gott erschuf alles aus dem Nichts durch sein pures Wort. Er sagte, nicht durch das Wort wurde irgendwas angestoßen und dann passierte das und das und das und das, sondern er sagt, es werde Licht und es ward Licht. Durch Gottes Wort treten Dinge in Existenz. Das können wir auch in Johannes 1, in diesen berühmten Versen, nochmal so schön nachempfinden. Und da sehen wir auch, wie das unlöslich mit Jesus selbst verbunden ist, denn er ist das Wort Gottes. Am Anfang des Johannesevangeliums lesen wir: Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das ihn ist alles entstanden. Er, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Und weiter unten in Vers 14: Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt, Jesus Christus. Von ihm spricht Johannes hier. Und dieses schöpferische Wort Gottes hat nicht nur die Kraft, Neues zu schaffen oder aus dem Nichts etwas zu machen, sondern es hat auch die Kraft der Wiederherstellung, will ich es mal nennen, die Kraft der Wiederherstellung. Dann lesen wir zum Beispiel im Jakobusbrief: Aus freiem Liebeswillen hat er uns durch das Wort der Wahrheit neues Leben geschenkt. Nehmt daher das Wort, das in euch hineingepflanzt wurde, bereitwillig auf, denn das hat die Macht, euch zu retten. Versteht ihr, hier wird auch wieder dieses Bild von dem Hineinpflanzen, von dem Säen aufgegriffen, was wir auch im Gleichnis haben. Und es heißt, dass dieses Wort die Macht hat, euch zu retten. Dieses Wort schenkt neues Leben. Darum geht es im Evangelium, dass Gott dir neues Leben schenken möchte. Egal wie zerbrochen dein Leben ist, egal wo du an die Wand gefahren bist. Jede Sünde, jede Schuld, jeden Zustand vergibt Gott dadurch, dass Jesus in dein Herz kommt und seine Erlösungsmacht, seine Rettung für dich gültig wird. Und so ist das Wort Gottes, das Evangelium, was Jesus gepredigt hat, da bei den Menschen und was wir heute predigen, jeden Sonntag, schon eine Information, schon Wissen. Das ist schon, wir erzählen hier Dinge über Gott, über das Reich Gottes, die in Informationen sind. Aber viel mehr darüber hinaus ist es eine Kraft für die Wiederherstellung deines Lebens. Eine Kraft, die wie die Kraft eines Samenkorns ist. Und dann gehen wir mal in die Biologie, da haben wir in so einem Samenkorn, was ist denn das eigentlich? Ne? In so einem Samenkorn steckt ja quasi ein Mini-Embryo für die ganze Pflanze. Alle Informationen, wie das dann später aussehen soll. Ne? Dazu noch einen ganzen Haufen Power, Nährstoffe, damit da was draus werden kann. Und wenn es unter den entsprechenden Umständen, Bedingungen anfängt zu keimen, dann wächst aus diesem Embryo der Pflanze, aus dieser Information, die ganze Pflanze neu und hat dann wieder zahlreiche Früchte. Und das Ganze kann von neuem losgehen. So, jetzt probier doch das mal mit einem Stein. Oder noch besser, mit so einem Stück Gold, das wäre doch was. Wir graben so ein bisschen Gold ein und dann düngen wir und dann gießen wir und ackern und rackern. Aber das funktioniert nicht, weil da drin keine Lebenskraft steckt. In diesem Stein, in diesem Metall steckt keine Lebenskraft. Und das will Jesus ausdrücken, wenn er dieses kleine Korn nimmt und sagt, das ist unscheinbar, das ist klein, das Evangelium. Aber wenn es in dein Herz fällt, wenn du dein Herz aufmachst und dein Herz ist so ein guter Boden, dann entsteht daraus etwas irrsinnig Großes, etwas exponentiell Großes, wie in der Natur. Das Evangelium von Jesus Christus, das Wort Gottes, hat geistliche Lebenskraft. Es ist nicht nur Information oder Wissen über Gott. Und wenn es in einen Menschen hineinfällt und wachsen kann, dann hat es die Kraft, ein neues Leben zu schaffen. Und das ist auch die erste Frucht, wenn Evangelium gesät wird, dass Menschen, wie die Bibel es nennt, neu geboren werden, ein neues Leben bekommen. Das schenkt Gott dir, wenn du das Evangelium aufnimmst. Und du wirst ein Kind Gottes, du wirst in die Familie Gottes aufgenommen. Und dann wächst es weiter in deinem Leben. Es entstehen einfach viele, viele Eigenschaften, Dinge. Du erlebst Gott. Du siehst Gott plötzlich im Leben. Du erkennst sein Handeln. Du erfährst mehr über seinen Charakter, über seinen Willen. Für dich werden Himmel und Hölle, Auferstehung, Leben nach dem Tod real. Wisst ihr, dass für viele Menschen völlig irreal ist, wenn du mit Menschen sprichst über den Himmel oder über so ein Leben nach dem Tod? Das ist nicht plausibel. Warum? Weil sie das neue Leben nicht haben, weil in ihrem Herzen das gar nicht wachsen konnte, dieses reale Empfinden und Wissen darüber. Und die himmlische Welt und die Dimension Gottes wird real, kraftvoll und lebendig. Und wie real ist das? Zum Beispiel glaube ich ja, dass vielleicht nicht mehr die Mehrheit in Deutschland, aber doch immer noch ein guter Teil der Menschen in unserem Land bejahen würden, dass es irgendwie sowas wie eine höhere Macht gibt, so eine Instanz. Und dass es irgendwie auch nach dem Tod weitergeht, ja, irgendwie schon, ne? Aber wenn dann wirklich alles hart auf hart kommt und es kommen Sorgen und die Umstände des Lebens, die gehen mal so ans Eingemachte, wird dann so ein Wissen tragen, also wird dir das helfen? Hast du dann die Überzeugung, dass Gott es gut mit dir meint? Ist diese Überzeugung dann stark in dir gewachsen? Wenn du jetzt ja sagen kannst, dann hat das Evangelium, das Wort Gottes, schon gute Wurzeln in deinem Herzen geschlagen. Was ist, wenn du erkennst, wie meilenweit du mit deinem Leben von Gottes Maßstäben entfernt bist? Wie oft du seine Gebote übertrittst? Und du selbst dich und der Teufel dich auch anklagen, ist dann die Liebe Gottes, seine Vergebung in Jesus, groß, real und befreiend in deinem Herzen? Wenn du ja sagen kannst, dann hat das Evangelium gute Wurzeln in deinem Herzen geschlagen. Und es wächst weiter, so wie dieses Saatkorn, nicht als tote Information, dass wir hier am Sonntag mal sagen, ach ja, und das Evangelium ist das und erstens, zweitens, drittens und du schreibst es mit und du hängst es dir zu Hause hin und du lernst es auswendig. Das ist mechanisches Wachstum von Wissen. Aber so ist nicht Gottes Wachstum. Gottes Wachstum ist organisch. Was meine ich damit? Jesus ist auf seiner Mission in Israel ja immer wieder prall auf die Mauer der Religion draufgefahren, sage ich mal, ne? Angeprallt oder abgeprallt an religiösem Verhalten. Da kannst du wunderbar unterscheiden. Religion sagt dir, es gibt Regeln, es gibt Gebote von Gott, die muss ich halten. Wenn ich das tue, dann liebt mich Gott. Und wenn ich es nicht tue, wenn ich versage, dann entsteht da ein irrsinniger Druck, weil dann liebt mich Gott vielleicht wahrscheinlich nicht mehr und ich muss mal schauen, dass ich die Regeln wieder besser halte. Und das führt in Zwang und Unfreiheit. Das ist nicht das Evangelium, was Jesus predigt. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium sagt, Gott liebt dich bedingungslos. Zuallererst, als du voll gegen Gott warst, sagt die Bibel. Als wir Feinde Gottes waren, liebt Gott uns. Und weil er uns liebt, hat er alles getan und gegeben und erfüllt, dass wir in seine Familie kommen können, durch Jesus am Kreuz. Und deshalb folge ich ihm gerne immer mehr. Und so verändert sich mein Denken und ich werde frei von dieser Zwangsspirale der Religion. Versteht mich nicht falsch, auch Religion verändert Menschen, absolut. Also wenn ich immer im frommen Lebensstil lebe und Programme mache, Dienste tue und Regeln beachte, das verändert ja mein Leben auch. Und vielleicht gibt es viele schlechtere Möglichkeiten zu leben, stimmt. Aber es ist mechanisches Wachstum, es ist nicht organisch wie das Evangelium. Das Evangelium wächst ja schon fast übernatürlich. Habt ihr schon mal ein Korn gesehen, wo eins gesät wird und 100 kommen da raus? Das ist selbst mit polyploider Gentechnik schwierig. Ja, also das ist einfach übernatürlich. Gottes Wesen wächst in deinem Herzen, weil Jesus in deinem Herzen wohnt. Und unser Beitrag ist nicht, hier krampfhaft Dienste und Programme und tun und machen, sondern unser Beitrag ist einfach ein offenes Herz zu haben. Das Herz aufzumachen, alle Bereiche unseres Lebens Jesus zu öffnen und sagen, okay, Herr, gebe ich dir auch, sähe da rein. Beim mechanischen Wachstum erlebst du, dass du immer mehr tust und immer beschäftigter für Gott bist. Beim organischen Wachstum des Evangeliums in dir erlebst du, dass du froher wirst, dass du dich freust über Jesus, dass du ruhiger wirst, obwohl vielleicht außen um dich herum viel Trouble ist, dass du innerlich reicher bist, sogar wenn du äußerlich arm bist. Und du wirst auch weiser, weil du die Dinge aus dem Blickwinkel Gottes beurteilen kannst. Wenn du das schon in deinem Leben so erlebst, dann bist du ein guter Boden, auf dem geistliche Frucht wächst und reift. Menschen, die so mit Jesus unterwegs sind, in denen das Evangelium guten Boden gefunden hat und wächst und Früchte bringt, die werden selbstbewusster, weil sie in der Identität als Gotteskind leben und gleichzeitig unendlich viel demütiger, weil sie sich nie über andere Menschen stellen. Weil sie wissen, ich bin einer, der aus der Gnade lebt. Und ich wünsche mir das für alle anderen Menschen. Sie werden großzügiger denn je. Sie werden vergebungsbereiter als je zuvor. Sie fühlen sich geliebter als je zuvor und sie sind bereit, mehr als je zuvor Liebe zu geben. Solche Frucht wächst da. Und das geht, schauen wir uns im letzten Punkt an. Wir können sagen, das Wort Gottes, das Evangelium, hat nicht Kraft oder gibt Kraft. Es ist die Kraft. Denn Paulus sagt im Römerbrief, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes, die jeden, der glaubt, Rettung bringt. Und wie setzt Gottes Wort jetzt diese Kraft frei? Zunächst einmal, diese Saat muss ja in die Tiefe gehen. Ne? Wir haben gesehen, der Weg, die Felsen, da gibt es keine Wurzelmöglichkeit. Ne? Bei den Dornen, da geht es schon ein bisschen tiefer, aber nicht tief genug. Die anderen Sachen waren dann doch irgendwie mindestens genauso tief verwurzelt, ne? Und haben dazu geführt, dass das Evangelium da nicht wachsen kann, also erstickt wird sozusagen. Und Weg, Felsen und Dornen bedeuten in der Konsequenz kein Leben. In allen drei dieser Herzenszustände geht das Evangelium nicht tief genug. Das ist das Problem. Es geht nicht tief genug. Es kommt ja an, es wird gehört, ne? Es geht nicht tief genug. Und ich denke, dass so dieses Wachsen, Frucht bringen, die Entwicklung geistlichen Leben nach der neuen Geburt eines Christen, das ist auch so ein Wachstumsprozess, wie ja alles Wachstum prozesshaft ist. Und die Jünger machen es gut vor. Sie gehen hin zu Jesus und fragen. Jesus sagt, hört, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das heißt, wir brauchen eine Bereitschaft zu hören. Wir brauchen eine Bereitschaft, das, was das Wort Gottes sagt, ahnen und aufzunehmen, damit Zeit zu verbringen, drüber nachzudenken, vielleicht auch mit anderen Leuten drüber zu sprechen. Leute, deswegen finden wir zum Beispiel Kleingruppen so wertvoll und so gut, weil das auch so ein Ort ist, wo wir miteinander über das Evangelium reden können. Und dann ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wir müssen es auch anwenden. Und das hat viel mit Try and Error, aber auch mit Gehorsam zu tun. Das heißt, Gott wird dir immer wieder Dinge zeigen, wo so ein nächster Schritt fällig wäre. Ne? Mach doch mal das. Lass doch mal das. Und wenn ich es nicht tue, komme ich an der Stelle auch nicht in ein Wachstum rein. Ich müsste das dann auch mal machen. Und es ist dann wieder so, fängt wieder von vorne an. Ich höre, ich nehme es auf, ich denke darüber nach, ich wende es an und dann wieder repeat. So ähnlich ist das immer im geistlichen Wachstum. Und das Evangelium, das geht diese Schritte in dir, aber mit dir, nicht ohne dich, okay? Mit dir, musst du mitgehen. Kann man so auch übertragen, vielleicht auf Beziehungen in unserem Leben, zu Menschen. Ja? Denkt mal an eure Partnerin, an euren Partner. Ne? Beziehung wird ja auch vertieft, indem wir Zeit verbringen, indem wir zuhören, indem wir nachfragen, indem wir was erkennen über den anderen und dann auch das, was wir verstanden haben, anwenden. Zumindest in der Theorie. Also, das Evangelium muss tief gehen. Gleichzeitig kann man sagen, dass die Schwäche des Evangeliums auch seine Kraft ist. Das klingt ein bisschen paradox und es ist ja irgendwie auch komisch, warum Jesus hier sowas wie so ein Korn wählt als Bild für sowas Mächtiges wie Gottes Wort. Er hätte auch andere biblische Bilder wählen können, wie zum Beispiel Feuer oder Schwert oder ein Hammer. Ne? Aber er wählt das Samenkorn, das Schwein von vier Stellen, ist es ja auch ein Totalausfall. Ne? Also der erste lehnt das Evangelium ab, der zweite findet es gut, solange alles nice ist und der dritte findet es gut, aber alles andere findet er noch besser. Und deswegen könnte man sagen, diese drei Menschen, sie fragen alle, was bringt mir denn der Glaube letztendlich? Was bringt mir denn der Glaube? Solange mir was bringt, ist gut. Und wenn nicht, dann verkümmert das wieder, ne? Tim Keller nennt sowas extrinsischen Glauben. Extrinsischer Glaube bedeutet, ich diene Gott für das, was er für mich tun kann oder soll. Ne? Also das ist irgendwie so ein Verhältnis. Wenn mir der Glaube was bringt, dann bin ich Nachfolger. Im Gegensatz zu diesem extrinsischen Glauben, sagt er, gibt es den intrinsischen Glauben, ich diene Gott für wer er ist. Weil er der Einzige ist, der das verdient. Und das ist so der Unterschied. Am Anfang lesen wir, dass ganz viele Menschen bei Jesus sind, aber nur wenige fragen wirklich nach. Die allermeisten warten auf irgendwas, was für ihr Leben gut ist. Ne? Keine Ahnung, Wunder, Heilung, vielleicht ein bisschen Skandal, die Schriftgelehrten. Und Jesus wählt hier nicht den Hammer und der alles zerschlägt oder das Feuer, was vielleicht alles reinigt oder das Schwert, was alles besiegt, weil das kleine, schwache Samenkorn nur scheinbar schwach ist. Im Bild von der Saat, der Keimung, der Frucht und der hundertfachen Ernte steht daneben trotzdem das kleine Samenkorn, was zertreten werden kann. Aber die Wahrheit ist, im Evangelium steckt die einzige herzensverändernde Kraft, die ein neues geistliches Leben schaffen kann. Die einzige. Das schafft kein Hammer, kein Feuer, kein Schwert. Und wir haben ja gesagt, das Saatkorn ist ein Bild für das Wort Gottes, das Evangelium, das entweder Ablehnung oder Annahme erfährt. Es ist aber zuletzt auch ein Bild für die Haltung gegenüber Jesus Christus selbst. Denn er ist das lebendige Wort Gottes. Und er selbst ist nicht gekommen als Hammer oder Feuer oder als Schwert, sondern er kam in Herrscher. Die Pharisäer haben ihn abgelehnt. Die Massen wollten vielleicht nur die Show. Und nur wenige haben nachgefragt, wer er wirklich ist, wollen ihn verstehen. Und Jesus kam, um Niedrigkeit und Schwachheit, wie dieses kleine Samenkorn, um zuletzt zu sterben. Weil er wusste, und er hat es ja auch selbst gesagt, in Johannes 12, Vers 24, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das hat Jesus auch im Hinblick auf seinen Tod gesagt. Wäre Jesus als König und als Richter gekommen, und das wird er ja bei seinem nächsten Kommen tun, dann wären wir alle verloren. Aber weil er als dieses ultimative Samenkorn gekommen ist, das den Tod auf sich nahm, hat er auch die ultimative Frucht, unsere Erlösung, geschaffen. Und dort an diesem Kreuz hat Jesus sein Leben gegeben, hat die Trennung von Gott, dem Vater, für dich und für mich erlebt, hat unsere Schuld und die der ganzen Welt getragen. So hat er den Weg frei gemacht. Den Weg frei gemacht zu einem neuen Leben, das Gott uns schenkt. Jesus wurde schwach wie so ein Saatkorn und hat sich ganz und gar aufgegeben, damit du und ich in die Gemeinschaft mit Gott und seine Familie zurückkommen können. Das ist die Schwäche und zugleich die unendliche Kraft des Evangeliums. Das haben ja die Menschen damals auch nicht verstanden, dass Jesus so schwach am Kreuz gelandet ist. Auf dem Herzensboden anderer haben wir ja keinen Einfluss. Aber du hast einen Einfluss auf deinen Herzensboden. Frag dich also zum Schluss selbst, aus welchem Boden ist dein Herz beschaffen? Was gibt es da für Voraussetzungen? Wo fällt da das Evangelium hin? Lehnst du Jesus ab? Ist Jesus nur ein kurzes Strohfeuer? Und wenn es hart kommt, hältst du nicht stand? Oder sind dir andere Dinge mindestens so wichtig wie der Glaube? Oder ist es so, dass das Evangelium tief wurzeln darf in deinem Leben, in deinem Herzen und dann die Frucht bringen wird, die Jesus verheißt? Dann wird an allen Tagen die Freude am Herrn Jesus deine Stärke und Zuversicht sein. Und der Friede Gottes bewahrt dein Herz. Und in dir und auch nach außen hin zu anderen wird wirksam geistliche Frucht wachsen. Ich möchte noch zum Schluss mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du an dieses Kreuz gegangen bist, dass du dieses Weizenkorn geworden bist, das in die Erde ging und stirbt, damit viel Frucht kommt, Herr. Und wir wollen dir unser Herz aufmachen. Wir wollen dir wirklich sagen, wir wollen dieser gute Boden sein, in das dein Evangelium, deine freimachende Botschaft von der Liebe Gottes hineinfällt und dort wachsen darf und hinausgehen kann auch zu anderen Menschen, Herr. Und es ist unser Wunsch, dass noch viele Menschen dich nicht nur bewundern oder eine Show von dir wollen, sondern dass sie wirklich nach dir fragen und ihre Herzen öffnen, Herr. Hab du so unendlich Dank dafür, dass du uns dieses Evangelium geschenkt hast, Herr, dass du uns in deine Familie aufgenommen hast, dass wir zu dir gehören, Herr. Das erfreut uns und wir geben dir alle Ehre dafür. Amen.